Ja, einen schönen guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, und herzlich willkommen zu unserem heutigen Produkt-Update-Call zum CPR Invest Global Disruptive Opportunities Fonds. Freut mich wie immer sehr, dass Sie sich so zahlreich zu unseren Veranstaltungen und auch heute wieder eingewählt haben. Und ich freue mich ganz besonders, Sie heute als Moderator begrüßen zu dürfen. Wie Herr Kutalakidis anfangs schon erwähnt hat, mein Name ist Leopold Kick. Ich bin Marketing Specialist bei Amundi und begrüße Sie aus dem Standort in München. Aber selbstverständlich bin ich nicht alleine heute in dieser Veranstaltung. Mit mir live zugeschaltet aus Frankfurt ist Jonas Fahnemann. Herr Fahnemann ist Executive Director im Third-Party-Distributions-Bereich und Spezialist für die Themenfonds von Amundi. Jonas, ich grüße dich, herzlich willkommen, schön, dass du heute mit dabei bist.
Ja, herzlich willkommen. Freut mich dabei zu sein.
Bevor ich jetzt aber an Herrn Fahnemann übergeben möchte, möchte ich Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, noch ein paar organisatorische Informationen an die Hand geben. Wie gewohnt erhalten Sie die Präsentation und den Audiomitschnitt im Nachgang als Follow-up-Mail zugeschickt. Und wie Herr Kutalakidis bereits erwähnt hat, Sie können selbstverständlich jederzeit gerne Fragen an den Herrn Fahnemann oder an mich stellen. Wir freuen uns natürlich jederzeit gerne über etliche Fragen. Und selbstverständlich, diese sind anonym, das heißt, niemand außer Ihnen und uns kann diese Fragen lesen. Alle Informationen zu weiteren Amundi-Veranstaltungen erhalten Sie entweder im Nachgang zu dieser Veranstaltung in unserer Follow-up-Mail oder aber im Vertriebspartnerbereich auf unserer Website. Ja, wir werden den Call heute in drei verschiedene Teile unterteilen. Herr Fahnemann wird anfangs auf das Marktumfeld eingehen und wie der Fonds aktuell positioniert ist. Im zweiten Teil wird Herr Fahnemann die wichtigsten Fakten und Details des disruptiven Fonds erläutern und nochmal darauf eingehen. Und im dritten Teil möchten wir ganz klar Ihre Fragen beantworten. Wir haben im Vorfeld im Dialog schon viele Fragen von Ihnen mitbekommen, die wir bereits auch in dieser Präsentation mit eingebaut haben. Wir freuen uns aber, wie gesagt, jederzeit auf Ihre Fragen und freuen uns auch auf diese im Q&A-Teil zu beantworten und zu diskutieren. Aber genug von der organisatorischen Seite. Lieber Jonas, ich möchte nun das Wort an dich übergeben.
Ja, vielen Dank, Leopold, und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Freue mich, dass Sie heute alle dabei sind. Sehe auch immer noch, dass neue Teilnehmer dazukommen. Ich weiß, es wurde jetzt, glaube ich, schon zwei, dreimal gesagt, aber falls sich jetzt noch Leute das nochmal online einwählen können oder möchten, csnstart.de, PIN 130228, würde mich freuen, weil die Folien, die wir heute mitgebracht haben, vorbereitet haben, tatsächlich sehr spannend sind. Denn ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, wann haben wir das letzte Mal zusammen gesprochen? Das ist schon etwas her, nämlich im Februar, geschuldet der verschiedensten Feiertagen und Urlaube, die es hier gab, wurde ein Termin nochmal verschoben. Aber freue mich deswegen umso mehr, dass Sie heute dabei sind. Und ja, seit Februar ist ja nun einiges passiert, wie wir alle wissen, nicht nur der Ausbruch des Krieges in der Ukraine, auch an den Märkten ist es ja durchaus turbulent. Und hier genau hierzu möchte ich auch heute beginnen, und zwar mit einem kleinen Rückblick. Wir haben ja schon fast, das erste Halbjahr ist ja nun fast schon beendet. Ja, ich glaube, solche Marktbewegungen, solch eine Volatilität, so viele verschiedene Richtungswechsel im Markt, auch in den Investmentstilen, hatten wir, man könnte es durchaus sagen, sicherlich seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Und wenn man ein bisschen hineinschaut, das sind jetzt Daten, die Sie hier sehen, vom 1. Juni. Und da sehen Sie ganz schön, wie sich die Aktienmärkte, also erstmal welche Schwankungen sie hatten. Da sieht man sozusagen, die Highs und die Lows, die Höhen und die Tiefen und wo man auch aktuell steht. Und Sie sehen, diese Striche waren, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange nicht mehr so lang. Wahnsinnig, wie hoch die Volatilität gerade im Aktienmarkt ist. Und auch, wenn man so ein bisschen, ja, so ein bisschen über die Märkte schaut und über die verschiedenen, Anlageklassen, sehen wir, glaube ich, ein relativ klares Bild. Es notieren alle Anlageklassen deutlich im negativen Bereich dieses Jahr. Eine Ausnahme, das sind die Rohstoffe. Dazu aber später nochmal mehr. Aber im ersten Schritt möchte ich gerne mal mit Ihnen diesen Teil auf der linken Seite, die Aktien und die Anleihen, anschauen. Und wenn ich habe mir nochmal auch eine Datenzahl oder Zahlen, von heute Morgen geholt von unserem Capital Market Desk, die immer die neuesten Zahlen zu den Finanzmärkten haben. Und es ist schon erstaunlich, wenn man selbst anguckt, wie selbst ganz defensive Anlageklassen wie europäische Anleihen mit hoher Bonität, dass da sozusagen der Referenzindex dieses Jahr, der Euro Aggregate, allein bei minus 12,6% liegt. Also selbst die defensivsten Investments, die wir eigentlich haben und unseren Kunden geben, selbst die notieren in diesem Jahr deutlich negativ. Man sieht aber auch auf dem Aktienmarkt, europäische Aktien, wenn ich jetzt zum Beispiel mal den Euro Stoxx 50 angucke, fast minus 15%. Wenn man sich den Nasdaq, den Technologieindex aus den USA anschaut, minus 21,5%. Solch einen negativen Jahresstart, das ist schon sehr, sehr lange her, wenn es ihn überhaupt mal gab, gerade auf den Nasdaq hin betrachtet. Sehr, sehr schwieriges Marktumfeld. Man kann sich dem eigentlich nicht entziehen als Anleger, als Investor und als Anleger. Und das hat natürlich gewisse Herausforderungen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, in Ihren Kundengesprächen. Und genau deswegen ist, glaube ich, dieser Grund, oder aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Grund, die Menschen dazu abzuholen und zu sagen, was passiert gerade am Markt? Wie sind die einzelnen Anlageklassen, wie notieren sie in diesem Jahr? Und ihnen auch aufzeigen, dass eigentlich, ja, ein Ausweg daraus oder beziehungsweise ein Entziehen, dem zumindest aktuell noch nicht möglich war. Jetzt ist natürlich die große Frage, die jetzt immer gestellt wird, woher kommt diese unglaublich negative Marktbewegung? Eigentlich müsste es ja genau umgekehrt sein. Die Wirtschaft öffnet sich mit Covid wieder, die Leute reisen wieder mehr, die Leute geben Geld aus, die Leute gehen raus, die Leute wollen konsumieren, Arbeitslosigkeit in den USA auf eine niedrigen Stände überhaupt, in Europa genauso, Arbeitsmarktdaten aus Italien, Spanien extrem gut, in Deutschland extrem gut. Eigentlich spiegelt dieses Bild ja überhaupt nicht den aktuellen Stand der Wirtschaft wieder. Daher kommt natürlich, wie sich alle denken können, und Sie sind ja auch alle Profis und seit langer Zeit dabei, und Sie wissen natürlich schon ein bisschen, woher jetzt, wie sich jetzt der Kreis schließt. Die Gründe sind nur bedingt konjunkturell, so würde ich es jetzt mal formulieren, sondern kommen natürlich aufgrund dieser Bilder. Was sehen wir hier? Wir sehen die Inflation, wir sehen die aktuelle Inflation, wir sehen aber auch die Inflationserwartung am Markt insgesamt, und sie sind so hoch wie seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. Sehr, sehr langer Zeit. Euro-Inflation bei 8,1%, unvorstellbar, in den letzten 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren, wenn wir darüber nachdenken. Wir hätten uns eine Inflation bei 2% gewünscht und haben die noch nicht mehr erreicht. Und sehen jetzt Inflationsraten bei 7-8%. USA letzten Freitag waren auch wieder über 8%. Und das schon, obwohl auch Notenbanken, gerade in den USA, ja durchaus auch eine restriktivere Geldpolitik schon in Aussicht gestellt haben. Und Geldpolitik ist genau der nächste Punkt, warum wir diese Marktbewegungen sehen. Und auch hier haben wir eine schöne, interessante Folie mitgebracht, und die zeigt so ein bisschen, was die Erwartungen der beiden aktuell wichtigsten Notenbanken der Welt nach vorne gerichtet aussagen. Man merkt erstmal in den USA, wo es ja schon bereits jetzt erste Zinserhöhungen gab, sieht man aber trotzdem, ist der aktuelle Zinssatz der Fed, der US-Notenbank, bei circa 1%. Und obwohl man ja schon erhöht hat, ein bisschen, in kleinen Schritten, haben wir gesehen, Inflation am Freitag extrem hoch. Der Druck auf die Notenbanken wächst, massiv hier gegenzusteuern. Und muss mal denken, die EZB hat ein Ziel, Inflationsziel von 2%. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe und wir haben aktuell 8,1, dann sind wir davon signifikant entfernt. Und das drückt auf die Notenbanken. Und die Notenbanken, jetzt sieht man es in den USA, erwarten auf die nächsten 12 Monate, erwartet der Markt, dass die Fed tatsächlich ihre Zinsen bis zu 5% auf 5% anheben könnte, was natürlich langfristig extrem hoch ist, haben wir lange nicht mehr gesehen. Und erst heute Morgen lief es wieder über die Ticker, und deswegen sind auch die Aktienmärkte heute wieder eingebrochen nach einem positiven Start. Im Morgen lief über die Ticker heute Morgen schon wieder, ja, man erwartet eventuell mit einem doch kräftigeren Zinsschritt jetzt in den nächsten nächsten Wochen von der Fed mehr glauben, der Markt glaubt, dass es nicht nur bei 50 Basispunkten sein könnte, sondern sogar mehr. Also der Druck der Notenbanken jetzt massiv gegenzusteuern, der ist da und auch in Europa, wo wir eigentlich schon dachten, okay, wir haben eigentlich jetzt die japanische Geldpolitik eigentlich schon übernommen und haben wir eher damit, also hätten wir letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch gesprochen, wären wir alle der Meinung gewesen, niedrige Zinsen bleibt uns für immer erhalten. Ist auf einmal sehen wir jetzt hier, dass tatsächlich eine Zinserhöhung oder dass die EZB jetzt erstmal im ersten Schritt die Anleihenkäufe einstellt oder einstellen möchte und dann im Juli vielleicht sogar den Zins erstmal erhöhen möchte und auf 12 Monate man sogar ins positive Terrain kommen könnte und nämlich 4 Zinserhöhungen, 25 Basispunkte auf 0,5%. Das ist ein Paradigmen-Shift, wenn wir uns das über die letzten 10, 15 Jahre überhaupt anschauen. Es hätte auch vor 1, 2 Jahren, ich habe es gerade schon erwähnt, niemand für möglich gehalten, dass wir das noch erkennen und dass wir das noch sehen. Und diese fundamentale Änderung, das hat natürlich auch Einfluss. Und das hat auch Einfluss, nämlich, und das ist deswegen hat es immer Kausalzusammenhänge, hat das natürlich extrem starken Einfluss auf die Renditen, die wir sehen. Und auch hier an dem Markt für Staatsanleihen, das habe ich hier mal ein bisschen plakativ hier abgetragen, dass man nochmal sieht, was dort passiert ist. Manchmal wird einem das gar nicht so klar, weil man sagt, ja klar, die EZB erhöht Zinsen und noch ist da nichts passiert und man prognostiziert, aber der Markt preist ja nach vorne hin solche Renditeanstiege, solche Zinserhöhungen immer an. Und wenn man jetzt mal hier schaut, nur mal ein Beispiel zu geben, 2-jährige Staatsanleihen aus den USA, die waren natürlich schon positiv, weil wir schon positive Zinsen schon bereits hatten. Denn die Renditen 2-jähriger Staatsanleihen lagen bei jetzt am Anfang des Jahres bei 0,73%. Die sind jetzt in den 6 Monaten, nicht mal 6 Monaten, auf 2,8% gestiegen. Also eine 2-jährige Staatsanleihe, wenn man sie heute kauft, bringt eine Rendite bis zur Endfälligkeit von 2,85% PA pro Jahr. Und auch in Europa, in Deutschland ist es ja noch viel stärker. Wir waren immer im negativen Bereich. Gerade auch bei den 10-Jährigen war es eigentlich auszuschließen, dass wir mal wirklich deutlich über Null kommen, haben wir jetzt positive Renditen von 1,4% PA bis zum Laufzeitende. Und in den USA sehen wir es ja auch, da ein Renditeanstieg bei den langfristigen, bei den 10-Jährigen ist nicht ganz so stark wie in Europa, aber trotzdem wird jetzt, geht man da aus von 3%. Die Zinsstrukturkurve, die flacht ein bisschen ab. Aber Sie sehen diesen Renditeanstieg. Und dieser Renditeanstieg hat natürlich einen extremen Impact. Und da würde ich nochmal ganz kurz auf die erste Seite springen. Natürlich alle Anleihen, die jetzt vielleicht eine Restlaufzeit von 10 Jahren haben und einen deutlich niedrigen Zins haben, werden natürlich jetzt verkauft. Die gehen an den Markt. Und dadurch fallen natürlich die Kurse, ganz klar. Und dadurch sind natürlich auch hier genau die ganzen Indizes, die halt diese Anleihen widerspiegeln, die fallen. Die sind natürlich dadurch negativ. Und das Gleiche gilt natürlich auch jetzt für Aktien, die hoch bewertet werden, wo man gedacht hat, okay, bei niedrigen Zinsen macht es natürlich Sinn, hohes Umsatzwachstum nach vorne gerichtet, ist man von ausgegangen. Ja, auf einmal sind natürlich Anleihen sehr attraktiv. Wenn man jetzt sieht, eine 2-jährige Staatsanleihe, fast 3%, das ist natürlich schon interessant für einen konservativen Anleger, der wird vielleicht einen Teil seines Portfolios dann doch eher in solche Einzelanleihen oder dementsprechende Produkte anlegen. Vor allen Dingen gerade natürlich die professionellen. Also Sie sehen, es ist eine unglaubliche Bewegung am Markt. Und das hat natürlich auch ein bisschen Folgen für solche Fonds wie den Global Disrupted Opportunities, der natürlich gerade ein reiner Aktienfonds ist, der gerade natürlich eher in disruptive Unternehmen investiert, der gerade in kleine Unternehmen investiert, gerade Unternehmen, die von starkem Umsatzwachstum profitieren, gerade Unternehmen, die ja natürlich dadurch auch durch diesen, man sagt ja, Bias auf diesen Sektor, auf diesen sehr speziellen Sektor, natürlich auch zinssensitiver sind. Und natürlich dadurch, wenn solche Erwartungen aufkommen und der Markt neigt er gern dazu, etwas zu übertreiben, was den Bereich angeht, natürlich dann auch in der Performance sich relativ schnell widerspiegelt. Also eine etwas höhere Volatilität natürlich dadurch kommt. Jetzt aber nochmal ganz kurz zurückzukommen auf den Fonds für die Leute, die ihn vielleicht noch nicht so gut kennen. Der Global Disruptive Opportunities ist ein globaler Aktienfonds im ersten Sinn, im ersten Schritt natürlich, hatte ich gerade schon erwähnt, der natürlich in innovative Unternehmen investiert, Disruption als Thema hat, und diese disruptiven Unternehmen, ja, die erschließen neue Märkte, die erfordern neue Geschäftsmodelle heraus, die bringen neue interessante Technologien an den Markt oder auch einfach neue Services an den Markt. Also Innovation ist immer ein Begriff, um den sich dieser Fonds ständig dreht. Wir sehen Disruption als eigenes Investmentthema an, das ist vielleicht so zusammen. Die meisten disruptiven Unternehmen haben wir in den vier Feldern, oder in den vier Zukunftsthemen, digitale Wirtschaft, Gesundheit, Industrie 4.0 und Umwelt identifiziert. Das ist ein sehr breites Spektrum, gerade auch extra breit gewählt, und aber in diesen Bereichen, groben Bereichen, investiert der Fonds oder sucht der Fonds nach tollen, spannenden, neuen, innovativen Unternehmen oder große Unternehmen, die vielleicht jetzt auch einen neuen Ansatz haben, sich neu entwickeln, sich neu erfinden. Der Fonds hat ein sehr konzentriertes Portfolio, sagen wir so zwischen 50 und 70 Aktien normalerweise, und ist natürlich ein ganz klassischer Stockpicking-Ansatz. Wir gucken nicht auf die Makrolagen, gucken, in dem Land läuft es gut und jetzt suchen wir da ein Unternehmen raus, sondern wir gucken wirklich bottom-up, gucken, wo sind Spannunternehmen, welche Spannunternehmen machen vielleicht gerade einen Börsengang, wo kann man sich beteiligen. In der Vergangenheit war da Zoom immer ein interessantes Beispiel, aber das ist immer so in den Bereichen, wo wir ein bisschen gucken. Und das Besondere ist, auch wenn natürlich einen gewissen Tech-Anteil wir auch in diesem Portfolio haben, weil viele Innovationen aus dem Bereich kommen, haben wir trotzdem eine relativ geringe Überschneidung des Portfolios des Fonds zu großen Aktienindizes, wie zum Beispiel den S&P 500, Nasdaq und MSCI World. Vielleicht nochmal, und das kam auch als Frage, ich habe nämlich vorher mal mit unseren ganzen Kollegen, die sie regional betreuen, haben mal gesprochen und gefragt, was sind denn Themen, die auch so ein bisschen aufkamen und was auch nochmal als Frage vielleicht generell interessant ist. Und da kam nochmal dieses Thema hoch, was ist Disruption? Und Disruption ist für uns immer ein Unternehmen, was entweder etwas, ein Produkt oder eine Dienstleistung anbietet, die etwas billiger macht, etwas klüger macht, bequemer für uns als Endverbraucher, etwas für uns einfacher macht und die dann letztendlich entweder einen komplett neuen Markt schaffen oder einen bestehenden Markt revolutionieren oder transformieren.
Jonas, darf ich da vielleicht ganz kurz reingrätschen? Also vielen Dank schon mal für die Erläuterung der Disruption, nochmal die Erklärung der Definition. Hast du aber vielleicht ein Beispiel für uns, was das Ganze noch ein bisschen greifbarer macht für uns?
Ja klar, also ich überlege gerade noch mal ein bisschen, was wir machen können. Also eins vielleicht aus der Vergangenheit, was viele von Ihnen kennen, was natürlich immer der Klassiker der Disruption ist, sind natürlich das iPhone. Klar, das iPhone hat alle möglichen anderen Geräte ersetzt, von Kamera bis MP3-Player, bis Taschenlampe, bis Recording, so ein Taktilgerät, hat eigentlich alles, USB-Stick, hat eigentlich zehn andere Produkte gleichzeitig ersetzt und einen komplett neuen Markt geschaffen mit Apps, die man sich in einem App-Store downloaden kann. Das gab es ja früher vor 12, 13, 14, 15 Jahren gab es ja noch nicht. Aber jetzt auch für vielleicht nochmal ganz interessant, nochmal ein bisschen, was so eine Weiterentwicklung angehen kann. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal in einem früheren Call schon mal erwähnt, dass zum Beispiel so eine Plattform wie Booking, wo man sagt, okay, Booking gibt es jetzt schon sehr lange, benutzen sehr viele, kennen alle, warum hat jetzt zum Beispiel Fondsmanagement Anfang des Jahres entschieden, ich investiere stärker in Booking. Klar, die eine Sache ist natürlich die Eröffnung wieder des Tourismus und dass wieder die Leute mehr reisen. Interessante Story von wegen Reopening nach Corona. Aber zum Beispiel hat Booking auch einen speziellen spezielles neues Feature eingebaut. Dieses neue Feature erlaubt es, einem auch mittlerweile Ferienwohnungen über Booking zu buchen. Und damit greifen sie natürlich frontal erstmal Airbnb an, aber auch Tevo direkt. Macht es halt noch, ja, man sagt immer schön im Englischen, more convenient, also noch einfacher für uns als Verbraucher. Ich habe jetzt eine Plattform, wo ich in einer Region gucken kann, ist jetzt die Ferienwohnung interessant oder das Hotel oder das B&B oder welche Übernachtungsmöglichkeit möchte ich wählen. Und das natürlich mit den bisher bekannten Vorzügen der Plattform, was die Buchungen angeht, Stornierung angeht und so weiter. Also es sind mal so vielleicht so zwei Beispiele. Und auch gerade schon so ein bisschen erwähnt in dem Zusammenhang habe ich, was ist passiert, schon so ein bisschen vor Anfang des Jahres, Booking Einkauf, klar. Aber vielleicht nur mal so ein bisschen zu zeigen, was eigentlich in diesem Jahr passiert ist. Also das eine, was Sie, glaube ich, sehen, unfassbar viel Aktivität im Portfolio. Das Portfolio-Management hat sich jetzt nicht zurückgelehnt und gesagt, in den Märkten, da machen wir nicht und schauen mal, sondern sie haben erstmal, um rein quantitativ so ein Gefühl zu geben, 22 Titel gekauft bzw. die Position erhöht oder und auf der anderen Seite 9 Titel komplett verkauft. Sie haben 22 Titel verkauft und 9 Titel gekauft beziehungsweise 6 Titel nochmal aufgestockt. Aber da sieht man auch, wie viel Aktivität in einem halben Jahr vorgenommen wurde und wie das Portfolio ja auch genau dadurch auf diese neue Marktsituation angepasst wurde. Und Sie haben es am Anfang gesehen, wie stark sich der Markt gedreht hat und auch wie auf einmal die Sektoren sich verändert haben. Das war schon auch eine fundamentale Änderung gegenüber Juni letzten Jahres. Wir sprechen hier von einer komplett neuen Marktsituation, auch wenn sich wirtschaftlich, wie wir schon am Anfang gesagt haben, ja vielleicht gar nicht so viel verändert hat. Aber vielleicht nochmal ein bisschen in die Zeit zu gehen, was ist passiert? Also man hat jetzt sich darauf eingestellt, gerade auch jetzt auf der Verkaufsseite, man so ein bisschen geschaut, dass man ein bisschen weniger wegkommt von den ganzen zyklischen Werten und auch den Unternehmen allgemein, die im Konsumgüterbereich unterwegs sind, gerade mit steigender Inflation, geht vielleicht auch so ein bisschen die Ausgabenseite bei den Privatinvestoren ein bisschen runter, da ist man ein bisschen vorsichtiger. Und da hat man Titel verkauft, ich kann auch mal ein, zwei nennen, also das war PayPal im Portfolio, was man verkauft hat. Man hat Shopify verkauft, man hat einen Financial Service Anbieter, der in dem Bereich unterwegs ist, auch verkauft. Also in dem Bereich hat man so ein bisschen reduziert und verkauft. Außerdem kann man sich am Anfang des Jahres noch dran erinnern, da gab es ja die Halbleiterpreise, die durch die Decke gegangen sind. Dort hat das Portfolio-Management eine ganze Reihe von Gewinnmitnahmen vollzogen und die Gunst der Stunde genutzt. Genau wie im E-Commerce-Bereich hat man auch ein bisschen seine Position aufgegeben und verkauft. Das vielleicht in den Bereichen. Zweite Sache, also jetzt positiv, sorry, ich war gerade hier abgelenkt, weil gerade mein Pop-Up-Fenster hier auf einmal hochkam. Jetzt aber auf die Seite, was wurde gekauft, was wurde getan, was sehen wir nach vorne hin als interessant an. Das Portfolio-Management hat sich mehr darauf konzentriert, auf sehr sichere Geschäftsmodelle zu gehen. Geschäftsmodelle, die ja eher einen Fokus haben auf das B2B-Business, also Unternehmen mit soliden Margen, soliden Cashflows, die weniger auf das reine Umsatzwachstum ausgelegt sind, also weniger growth-lastig, wie man sagt, und dadurch weniger zinssensitiv sind. Also ein bisschen Ruhe im Portfolio reinzubringen und da gerade in den Bereich Digitalwirtschaft, da die neuen Unternehmen aus dem Bereich hineinkauft. Beispiele, was wurde gekauft? Das Palo Alto Network wurde erhöht, Marvel Technology, im ersten Quartal. Man hat auch Microsoft dazu gekauft, um so ein bisschen, ja, ein bisschen diesen Trend, gerade Microsoft auch auf der Cloud-Based-Seite und AI-Seite ein bisschen, haben viele neue Innovationen in dem Bereich, da hat man so ein bisschen hineinkauft und zusätzlich hat man ja, Investitionen in mehr defensivere Titel getätigt. Es wurde erhöht der Healthcare-Bereich und der MedTech-Bereich. Da wurden zwei neue, beziehungsweise drei neue Titel eingekauft. Und ja, das ist so nach vorne gerichtet, wo wir glauben, gerade Healthcare und MedTech, gerade nach dem Boom davor in Corona und dann kamen die Titel runter, waren jetzt eine recht interessante Bewertung. Ja, was haben wir im nächsten Bereich? Jetzt schauen wir uns mal die Performance an. Und die Performance, die müssen wir nicht schönreden, die ist dieses Jahr zumindest per 10.6., wo wir auch schon die schwierigen Zeiten mit drin haben, die schwierigen vergangenen 3 Tage, 4 Tage teilweise auch schon mit drin haben. Gerade Ende letzte Woche ging es ja auch nochmal recht stark runter am Markt. Da sind wir aktuell bei knapp minus 27%. Das ist erstmal, hört sich erstmal sehr, sehr, sehr viel an. Möchte ich Ihnen gar nicht schönreden. Aber auf der anderen Seite hat der Fonds einfach eine höhere Volatilität. Dadurch, dass natürlich die disruptiven Unternehmen, viele disruptive Unternehmen im Portfolio haben, die halt eher ein bisschen kleiner sind, die eher ein bisschen zinssensitiver sind. Und wie es in die eine Richtung geht, geht es natürlich auch wieder in die andere Richtung oder kann es wieder in die andere Richtung gehen. Und ja, klar, wenn wir diese ja, ich will nicht sagen Übertreibung, aber diese hohen Markterwartungen werden wir wirklich nächstes Jahr einen Zins von 5% in den USA sehen. Das würde ich mal ein Fragezeichen hintersetzen. Und wenn diese Erwartungen, diese Zinserwartungen auch wieder ein bisschen zurückkommen und es dann vielleicht auch nur 3 werden, dann wird natürlich auch umgekehrt wieder dieser Rebound auch kommen und es auch schnell natürlich in die andere Richtung gehen. Es bleibt natürlich jetzt nach vorne hin gerichtet erstmal ein bisschen wackelig. Das wird auch erstmal so bleiben. Aber vielleicht trotzdem, man sagt ja immer so schön, wenn es richtig ruckelt am Markt, dann ist es vielleicht gerade der richtige Einstieg oder Zeitpunkt oder ein guter Einstiegszeitpunkt, um davon auch zu profitieren. Vergleichen wir uns mal mit dem MSCI World. In der Vergangenheit immer eine sehr, sehr, sehr starke Outperformance, die wir da gesehen haben. Und aktuell sieht man, dass der Schnitt auch mal in eine andere Richtung gehen kann. Das ist temporär, durchaus mal kann das mal passieren. Aber wir glauben auch, wir sehen es ja auch in anderen Zeiten, in früheren Zeiten schon mal, dass es auch in die andere Richtung gehen kann. Wenn ich jetzt aber nochmal schaue, über die Frage kommt natürlich schon zurecht, warum ist das so? Warum ist auf einmal der MSCI World, hat er so gegenüber dem Fonds so stark aufgeholt? Woran liegt es? Und auch das haben wir mal versucht, ein bisschen herauszuarbeiten für Sie. Und zwar, wir haben uns einfach mal den MSCI World angeguckt und welche Sektoren der MSCI World investiert. Und welche Sektoren der Fonds zum Beispiel nicht investiert. Und wenn wir jetzt mal sehen, was ist dieses Jahr stark gelaufen im MSCI World? Warum ist die Performance? Klar, sie ist immer noch deutlich negativ, sie ist zweistellig negativ, aber warum ist das so? Also warum ist trotzdem der MSCI World besser gelaufen? Und ich schaue auch gerade nochmal in meinen Sheet, wie der MSCI World gelaufen ist. Und da sehe ich auch per vorgestern, glaube ich, war es eine minus 11. Also auch da zweistellig negativ. Allerdings, wenn man sieht, was ist gut gelaufen, der Energiesektor. Und Energie ist hier vor allen Dingen natürlich Öl, Gas etc. extrem, extrem gut gelaufen. Extrem. Versorger sind gut gelaufen. Basismaterialien gut gelaufen, alles 3 Sektoren, die wir in dem Fonds nicht haben und wo wir auch keine Disruptor, kaum bis gar keine disruptiven Unternehmen sehen. Was ist noch gut gelaufen? Finanzen, klassische Banken haben wir auch nicht im Portfolio. Was ist vielleicht auch nicht ganz, trotzdem nicht ganz so schlecht gelaufen, ist der ganze Immobilienbereich, haben wir so auch nicht. Also Sie sehen eigentlich alle guten Sektoren, die dieses Jahr, und das ist jetzt natürlich nur eine ganz kleine Ansicht, nämlich nur in den letzten, sag ich mal, 3, 4 Monaten, was ist da wirklich gut gelaufen und alles Sektoren, die in den Global Disruptive Opportunities gar nicht vorhanden sind, gar nicht per se, per Definition, nämlich disruptive Unternehmen, zukunftsorientierte Unternehmen gar nicht drin sind. Klar, man sieht trotzdem, Gesundheit hatten wir auch drin, diesen Gesundheitsbereich, der war tatsächlich nicht so schlecht, hat uns auch geholfen, aber sonst auch die ganzen anderen Bereiche eher schwierig. Und das sind natürlich MSCI World, Sie wissen das, 1400 Unternehmen, da sind natürlich auch große Schwergewichte drin, ja, auch in den jeweiligen Sektoren, die auch mit Disruptionen vielleicht jetzt gar nicht so viel zu tun haben. Und wenn man natürlich auch schaut, hier Energie 5%, Basismaterial 4%, Versorger 3%, dann haben wir fast schon 10% zusammen, noch mit Real Estate dazu, dann Finanzen natürlich ein riesiger Block, Industrie haben wir auch in dem Sinne nicht, alle Sektoren, wenn man das mal schaut, die natürlich dann in so einem Fall das Portfolio des MSCI Worlds dann doch stabilisiert haben. Jetzt schauen wir nochmal kurz drüber, wie sind wir aktuell allokiert. Digitalwirtschaft hatte ich schon erzählt, haben wir erhöht, auch die Umwelttechnik ein bisschen erhöht, Industrie 4.0 und Gesundheit fast gleich geblieben, die Allokation trotzdem noch, also fühlen uns auch immer noch wohl in diesen vier Segmenten. Wir glauben, dass da auch viel noch möglich ist, nach vorn gerichtet, dass da noch viele Unternehmen auch wieder nachkommen. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Statement, das man vielleicht auch nochmal an diesem Bereich oder jetzt auch vielleicht nochmal abgeben muss. Langfristig, die Treiber der langfristigen digitalen Transformation, das werden weiterhin Unternehmen aus diesen Bereichen sein, das werden Unternehmen aus dem Bereich Cloud-Lösungen, Big Data, Cybersecurity sein, und natürlich auch in diesen ganzen, wenn ich hier sehe, auch in den Gesundheitsbereich und Industriebereich, wir wissen, wir müssen den Klimawandel bekämpfen, müssen die Energiewende vorantreiben, wir müssen den ganzen Bereich Wasserstoff wird noch sehr, sehr, sehr viel kommen nach vorne gerichtet. Industrie 4.0, auch die ganzen, sag mal, E-Mobilisierung, die wir da drin haben, ganzen E-Autos, die noch kommen werden, Technologie, die da kommen wird, das wird alles in diesen Bereichen, in diesen Zukunftstrends hier auch sein. Natürlich kann man erst in ein Unternehmen investieren, wenn es auch an der Börse gelistet ist, aber die langfristigen Treiber, und das ist, glaube ich, für Sie wichtig und auch für unsere Investoren, Kunden, Endkunden direkt wichtig, die langfristigen Treiber dieser Transformation sind immer noch da und sie haben sich nicht verändert, auch wenn es jetzt temporär gerade sehr wackelt am Markt. Wir werden im zweiten Halbjahr rechnen wir damit, dass der Druck nach vorne, also der Fokus der Marktteilnehmer wegkommen von, ja, wie viel Zinserhöhung macht denn jetzt die Fed, ob 3 oder 4, also, und mehr dahin geht wieder zu Konjunkturdaten, fundamentalen Daten, zum Fonds, zu den Unternehmen und mehr wieder der Fokus auf die wirklich wirtschaftlichen Daten liegt und weggeht von den reinen Blick auf die Zinsen. Weil aktuell gucken alle nur, was macht die Fed, was macht die EZB und alles andere ist gefühlt egal. Und natürlich in dem Zusammenhang auch die Inflationsdaten, aber das sind eigentlich die einzigen beiden Stellschrauben, worauf geguckt wird. Wir gucken auf Unternehmen, das hatte ich anfangs erwähnt, auch für alle Unternehmen, die wir noch einkaufen, mit starken Produkten, Unternehmen, die stabile Cashflows haben, die ein starkes Management haben, die weniger zinssensitiv sind, die einfach stabiler sind und natürlich trotzdem noch den disruptiven Charakter in sich haben. Und das ist für mich auch nochmal ganz wichtig, Chancen für positive Konjunkturüberraschungen. Was meine ich damit? Damit meine ich genau das, was ich ganz anfangs erwähnt hatte, mit mit den verschiedensten Zinsschritten der Fed, glauben wir, dass wirklich in einem Jahr wir einen Leitzins von 5% haben oder ist er vielleicht bei 3%? Beruhigt sich vielleicht die Situation der Ukraine und wird vielleicht der Ölpreis wieder fallen? Wird dadurch die Inflation fallen? Also es gibt mehr, also es ist sehr, sehr viel eingepreist aktuell im Markt und ich glaube und wir glauben bei Amundi, dass da durchaus auch Raum ist für positive Überraschungen und auch positiv könnten dann für uns sein, dass dann zum Beispiel auch wieder mehr Fokus auf den Aktienmarkt kommt und auch wieder die Investoren dann auch wieder mehr Chancen sehen und auch wieder einsteigen. Nach vorne gerichtet sind wir auch immer noch, Sie kennen das Bild, wir haben die Daten hier nur einmal im Quartal, aktualisieren wir die, aber die Bewertungen im Fonds oder der Unternehmen im Fonds nach vorne gerichtet sind die Prognosen, die sind immer noch deutlich besser als dem Unternehmen MSCI World. Und deswegen fühlen wir uns auch eigentlich immer noch wohl mit unserem also mit dem Ansatz, mit der Philosophie und Glauben auch nach vorne gerichtet, dass wir ein stärkeres Wachstum des Fonds gegenüber dem MSCI World auch hinkriegen und das auch am Anfang in der Chart, dass wir auch wieder bessere Wertentwicklung hinbekommen als der MSCI World und den auch outperformen werden. Auch wenn es temporär halt jetzt einfach so ist, wie es gerade aussieht. Die kurze Zusammenfassung, vielleicht nochmal in aller Kürze. Aktiv gemanagter globaler Aktienfonds. Wir setzen auf innovative, wachstumsstarke Unternehmen. Das, was wir aktuell gesehen haben am Markt, hat nichts mit dem Unternehmen im Portfolio per se zu tun oder nur bedingt auch mit der Konjunktur, sondern es ist stark getrieben durch Inflation, durch Notenbank, durch Zinserhöhung. Das ist eine Marktreaktion. Es ist nicht, dass wir die falschen Titel rausgesucht haben oder dass man sonst Fehler in der Allokation gemacht hat, sondern es ist tatsächlich ein reiner marktgetriebene Performance, die dort gerade vorhanden ist. Und wir sind nach vorne gerichtet, aber immer noch positiv für die Philosophie. Was die Umsatzprognosen angeht, positiv. Wir haben ein Portfolio, glaube ich, jetzt ganz gut aufgestellt für die Zukunft und wir glauben, dass durchaus das positive Überraschungen von der Konjunkturseite durchaus noch kommen können und wir glauben daran, dass die negative Performance auch wieder in die andere Richtung gehen wird und auch der Fonds wieder aufholen wird. Damit erstmal zurück an dich, Leopold.
Super, vielen herzlichen Dank, Jonas. Man merkt wirklich, du brennst für dieses Thema, für diesen Fonds und bist auch auf jeden Fall überzeugt, dass dieser Zukunftstrend auf jeden Fall ein Investment wert ist. Vielen herzlichen Dank für deine ganzen Ausführungen. Natürlich die Markteinschätzung möchte ich fast meinen, die Positionierung des Fonds am Markt und natürlich nochmal das Statement zum Thema Disruption. Vielen Dank nochmal und sehr verehrte Damen und Herren, bitte verzeihen Sie es, wir sind jetzt schon 8 Minuten über der Zeit, wir haben Ihnen jetzt schon 8 Minuten Ihrer Mittagspause stehlen müssen. Aus diesem Grund würde ich sagen, Jonas, du hast dankenswerterweise, ich glaube, den Großteil aller Fragen tatsächlich in deiner Präsentation schon beantwortet. Den Rest würden wir einfach versuchen, bilateral mit Ihnen, sehr verehrte Damen und Herren, nochmal zu klären. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal ganz kurz auf die weiteren Veranstaltungen ein. Das bin ich Ihnen noch schuldig und wie gesagt, Präsentation und Audiomitschnitt erhalten Sie sowieso im Nachgang der Veranstaltung. Zwei Sachen, die ich mit Ihnen noch mal kurz durchgehen möchte, ist einmal der CIO-Call am 23.06. Mit Rüdiger Grube. Er ist Aufsichtsratschef der Hamburger Hafen und Logistik, des Logistikkonzerns HHLA. Wir sprechen über Lieferketten und all diese Themen und vor allem, wie auch die Ukraine-Krise im Endeffekt den ganzen Lieferverkehr, den internationalen Lieferverkehr natürlich vor Schwierigkeiten und vor Herausforderungen stellt. Und der zweite Termin ist am 28.06., genau in 2 Wochen, auch wieder um 13 Uhr. Hier sprechen wir über die Klima-ETFs von Amundi und wie man mit diesen Klima-ETFs den CO2-Fußabdruck eines Portfolios reduzieren kann. Also bleiben Sie gespannt. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn wir Sie bei einem oder dem anderen Veranstaltung wieder begrüßen dürfen. Ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich bei dir, Jonas, bedanken und herzlichen Dank, dass Sie jetzt die ganze Zeit dabei waren, auch 10 Minuten über der Zeit. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als Ihnen noch einen schönen Tag zu wünschen aus dem sonnigen München. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.